Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Uhr am Donnerstag und das heißt, die Plattform ist wieder da. Heute mit der Ulmer AIDS-Hilfe, beziehungsweise mit zwei Gästen der Ulmer AIDS-Hilfe, denn am Samstag ist es wieder soweit. Der Welt-AIDS-Tag steht an zum 30-jährigen Jubiläum und da haben sich zwei Gäste zu uns ins Studio verirrt und ich würde sagen, wir beginnen mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Also, wer von euch will anfangen?
Ja, hallo, ich bin der Bernhard. Ich bin Sozialarbeiter bei der AIDS-Hilfe in Ulm und bin dort zuständig für den Bereich der Prävention und Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, hallo, mein Name ist Michael Diederich. Ich arbeite seit 5 Jahren ehrenamtlich in der Ulmer AIDS-Hilfe und bin seit einem Jahr im Vorstand und auch für die Prävention zuständig.
Okay, die AIDS-Hilfe, das ist ja vielleicht jetzt auch eine Institution, die jetzt nicht unbedingt alle, von der alle was wissen, deswegen vielleicht ein bisschen über die Organisation an sich. Seit wann gibt es die schon in Ulm?
Also wir hatten letztes Jahr unser 30-jähriges, wurde 1987 gegründet als klassischer Selbsthilfeverein, haben immer noch die Vereinsstrukturen, wir haben einen ehrenamtlichen Vorstand und dann ähnlich wie anderswo vielleicht der Trainer oder Dirigent eingestellt ist, arbeiten eben 6 Hauptamtliche dort, Sozialpädagoginnen und Sozialarbeiter, allerdings nicht alles Vollzeitstellen und natürlich sind wir darauf angewiesen auf ehrenamtliche Unterstützung, so wie Michael sie viel leistet und viele weitere.
Also es ist auch eine Organisation, die sehr viel auf freiwilliges Engagement basiert, freiwilligen Engagement.
Ja, genau. Jetzt gerade auch zum Welt-AIDS-Tag, die nächsten Tage, wenn wir Infostände und Veranstaltungen machen, helfen uns zahlreiche Ehrenamtliche weiter und auch Praktikanten oder Schüler, die eigene Aktionen an ihrer Schule machen, von uns mit Wissen und Material versorgt worden sind, helfen uns, die Botschaft vom Welt-AIDS-Tag weiterzutragen.
Okay, ihr habt ja beide schon gesagt, ihr seid auch in der Prävention zuständig, in verschiedenen Bereichen. Wie sieht denn bei euch so ein Arbeitstag eigentlich aus?
Oder? Ja, man vergisst manchmal, wie viel man auch im Büro verbringt. Natürlich, richtig aktiv sind wir dann draußen an Schulen, wo wir oft zu zweit unterwegs sind, so ab Klasse 8 aufwärts und meistens sind es 2-stündige Veranstaltungen, wo wir einfach nochmal klar machen, wie wird der HIV-Virus übertragen, wie kann man sich schützen. Und dann bin ich als Hauptamtlicher immer sehr froh, wenn Michael dabei ist, weil dann wird dieser Punkt Leben mit HIV heute einfach sehr lebendig.
Okay, und ja, jetzt ist es ja am 1. Dezember wieder soweit mit dem Welt-AIDS-Tag. Es ist ja ein besonderer Tag dieses Mal, da es ja zum 30. Jahr oder zum 30. Mal jährt. Wie hat sich das Thema AIDS in den letzten 30 Jahren denn so verändert? Also wie wird es aufgegriffen?
Ja, also medizinisch hat sich in den letzten 30 Jahren sehr viel verändert. Ich bin ja betroffen und seit meinem 8. Lebensjahr bin ich mit HIV infiziert. Das war 1983 und das war natürlich eine sehr schwierige Zeit. Es gab noch keine Medikamente, man hat noch keine Informationen gehabt, wie man sich genau ansteckt, wie die Krankheit sich verändert. Man wusste einfach nur, dass es eine tödliche Krankheit ist und erst 1996 gab es dann die erste HIV-Therapie und ab da ist dann auch wirklich die Sterberate gesunken und heute, also vor 17 Jahren zum Beispiel, habe ich noch 26 Tabletten am Tag nehmen müssen und heute ist es nur noch eine Tablette. Also da sieht man einfach, was sich da medizinisch sehr, sehr viel getan hat.
Und gesellschaftlich?
Gesellschaftlich ist es recht schwierig. Also es hat sich auf jeden Fall gebessert, aber man muss noch wirklich sehr viel machen. Weil in den 80er und 90er Jahren war sehr viel in den Medien Und da hat man dann immer mitbekommen, wer jetzt schon wieder gestorben ist oder wer sich infiziert hat. Und heute die positiven Informationen rüberzubringen, ist dann recht schwierig, weil bei den meisten sich einfach diese Bilder von früher noch festgesetzt haben.
Okay, und kurz gucken, jetzt meine Notizen weg. Ja, also woran könnte das jetzt genau liegen eigentlich? Also wie habt ihr das, habt ihr zum Beispiel in eurer eigenen Arbeit auch mal mit Betroffenen zu tun gehabt, die wirklich so gesagt haben, ja, sie haben Angst, es auch zu sagen. Habt ihr da irgendwelche Gründe, woran das liegen könnte, dass das für einige noch so ein Tabuthema ist?
Ja, die Angst ist einfach sehr groß. Also ich kenne einige noch, die genauso lang infiziert sind wie ich, und da hat sich die Angst einfach sehr festgesetzt. Und es sind ja auch damals wirklich einige schlimme Dinge passiert. Wenn das rausgekommen ist, musste man zum Beispiel die Schule wechseln oder ist wirklich rausgeworfen worden aus der Schule. Oder man hat seinen Job verloren, man hat mehrmals umziehen müssen und wurden regelrecht auch ausgegrenzt. Und diese Geschichten sind halt immer noch in ihren Köpfen drin, und deswegen ist die Angst halt noch so groß. Und ich hoffe einfach, dass sich das endlich bessert, denn medizinisch ja, hat sich so viel getan. Wenn ein HIV-Positiver rechtzeitig mit seiner mit den Medikamenten beginnt, kann er niemanden mehr anstecken. Und da brauchen die anderen dann auch gar keine Angst mehr haben. Also ich hoffe, dass dadurch, durch die richtigen Informationen, sich das dann halt einfach bessert und die Betroffenen wenigstens mit ihren engsten Freunden oder Familie dann auch drüber reden können.
Das ist ja noch so eine Sache, die ihr dann als auch beratende Instanz den Betroffenen mitgeben könnt, dass das auch eine Krankheit ist, mit der man halt durchaus auch leben kann.
Oder? Genau, genau.
Okay. Ja, und ich habe zum Beispiel jetzt auch viele Programme oder viele Aktionen von euch mitbekommen, was jetzt zum Beispiel neu, ich glaube gestern ist gestartet, das Wissen verdoppeln. Was genau steckt da dahinter?
Also das ist gerade diese Aussage, wo Michael auch nochmal klargestellt hat, dass Menschen, die in Therapie sind, nicht mehr ansteckend sind. Die UNAIDS hat schon vor einigen Jahren so 90-90-90 Ziele entworfen, um die Krankheit AIDS zu beenden, was medizinisch einfach möglich wäre, dass HIV-Positive nicht mehr so geschwächt werden, dass sie ins Stadium AIDS kommen. Da wäre es notwendig, dass 90% der Menschen in Deutschland wissen, dass sie HIV haben. Das haben wir 2017 immer noch nicht erreicht. Leider, es gehen immer noch zu wenig Leute zum Test und lassen nachschauen. Oder auch viel zu wenig Ärzte denken auch mal an HIV, wenn gewisse Vorzeichen da sind. Die zweiten 90 haben wir jetzt geschafft. Es sind von denen, die es wissen, über 90% jetzt in Therapie. Das ist ein Fortschritt gegenüber 2016. Allerdings sollten auch Leute, die keine Papiere haben und HIV, Zugang zu Medikamente bei uns haben. Das können wir uns gut leisten. Und das ist Prävention. Sie sind dann nicht mehr ansteckend. Sie geben den Virus in ihrer Community dann auch nicht weiter. Die dritte 90 haben wir schon lange erreicht. Von denen, die Therapie haben, sind 95%. Dr. Herter, der hier viele in Ulm behandelt, sagt eigentlich beinahe bei ihm 100% unter der Nachweisgrenze und nicht mehr ansteckend beim Sex oder bei anderen Sachen. Dieses Wissen ist seit 2008 da. Da gab es ein ECAF-Papier in der Schweiz, das ist eine Studie, wo das erstmal wissenschaftlich und nach außen gedrungen ist. Aber es weiß nur 10% der Bevölkerung in unserem Land. Und jetzt möchte die Deutsche AIDS-Hilfe mit dieser Wissen verdoppeln, das auf 20% oder noch mehr bringen. Ich hatte heute einen Anruf von Radiokollegin von SWR, der war das auch neu. Also haben wir es heute auch schon verdoppelt und wir hoffen hier durch die Sendung jetzt auch nochmal. Es sind nicht die, die es wissen, die irgendjemand anstecken. Es sind die, die es nicht wissen, ungefähr 11.000 bis 12.000 Leute bei uns, die häufig blendend aussehen können. HIV sieht man niemand an. Gerade die, wo sich frisch angesteckt haben, haben auch am meisten Virus. Und deshalb sollte man nicht die, die offen damit leben, ausgrenzen, sondern ganz normal mit ihnen umgehen.
Also es ist mehr auch so eine Sache, dass es gar nicht so ja, dass man es oft nicht so weiß quasi. Also, dass viele auch gar nicht wissen, dass man damit leben kann und viele auch gar nicht wissen, dass sie es haben und dass man da eben so eine Art Verständnis und auch, ja, halt, dass man so eine Sicht darauf schafft, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Ja, genau, dass dieser Wechsel noch mehr bekannt ist, dass immer noch wird HIV gleich mit Tod festgestellt und jetzt sterbe ich an AIDS oder so und das müsste nicht mehr sein und stimmt nicht mehr. Das Problem ist aber wirklich, dass jede dritte Ansteckung mit HIV viel zu spät getestet wird bei uns. Das sollte früher sein, dann geht es den Leuten auch länger besser.
Okay, du hast ja gerade die Tests angesprochen. Ne? Inwiefern sind die bei euch möglich bei der AIDS-Hilfe?
Also wir machen schon einige Jahre jetzt einen Testabend, das nennt sich Checkpoint, um sich durchchecken zu lassen auf HIV und auch auf die anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Immer am ersten Mittwoch, jetzt zum Welt-AIDS-Tag, dann am 5.12. ohne Anmeldung einfach ab 18 Uhr bis 20 Uhr vorbeikommen. Und dort kann man sich testen lassen. Es ist eine gute Beratung dabei und das Angebot wird wirklich sehr gut angenommen. Wir sind eigentlich ja schon an der Grenze, was an einem Abend möglich ist, würden es gerne zweimal im Monat anbieten. Allerdings, es muss ein Arzt dabei sein, falls irgendwas ist und so weiter. Und da hoffen wir, dass sich noch ein paar Ärzte ehrenamtlich bei uns einsetzen, dass wir vielleicht dann 2019 zweimal im Monat einen Test anbieten können.
Okay. Und das Ganze läuft dann auch anonym ab, oder?
So, genau, ist vollkommen richtig. Jeder gibt sich irgendein Kennwort oder Kennnummer und unter dem kann man dann das Ergebnis nachfragen. Wir bieten einen Schnelltest an, wo man dann nach einer halben Stunde das Ergebnis hat. Wenn es negativ ist, ist es sicher, dass man kein HIV hat. Die anderen Ergebnisse kann man dann auch telefonisch nachfragen bei den Labortests. Das ist alles relativ unkompliziert.
Okay, also ich würde sagen, für den ersten Teil haben wir jetzt schon mal viel gelernt, auch über das Thema an sich, über AIDS an sich. Ist ja auch so eine Sache, dass viele Leute nicht so richtig wissen, was sich damit genau auf sich hat. Im zweiten Teil der Sendung oder im nächsten Teil gehen wir dann auch nochmal genauer auf den Welt-AIDS-Tag ein. Davor wollte ich eine kleine Musikpause machen und zwar mit dem Titel Won't Last. Red, Gold, Green mit Won't Last. Ihr hört die Plattform auf FreeFM heute mit der Ulmer AIDS-Hilfe und Michael und Bernhard bei uns im Studio. Ich wollte vorher eigentlich noch fragen, aber wie seid ihr eigentlich zu der Welt oder zu der Ulmer AIDS-Hilfe gekommen? Also wie seid ihr darauf aufmerksam geworden und wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr euch da engagieren wollt?
Also bei mir ist es ja hauptamtlich veranlagt. Ich habe einfach einen Job gesucht in der Nähe meiner Freundin vor Jahren und die Ausschreibung hat sich so interessant angehört, dass ich mich da beworben habe und die Stelle dann auch bekommen habe. Ich habe mir ehrlich so groß den Kopf vorher nicht gemacht, was sich so alles hinter der AIDS-Hilfe verbirgt, was aber für Vorstellungsgespräch und so weiter auch ganz gut war.
Ja, den ersten Kontakt zur Ulmer AIDS-Hilfe hatte ich, das war auch 1987, 88 als 12-Jähriger. Dann meine Eltern haben im Krankenhaus andere kennengelernt, andere Angehörige von Betroffenen, die sich dann dort in der Ulmer AIDS-Hilfe getroffen haben. Und ich bin dann mit meinem Onkel zu den Betroffenen treffen gegangen und war dann auch 2 Jahre dort, bis mein Onkel dann gestorben ist. Und dann hatte ich viele Jahre erstmal keinen Kontakt zur Ulmer AIDS-Hilfe, weil ich gesundheitlich ziemlich angeschlagen war, gerade in der Schulzeit. Und später wollte ich dann auch niemanden mehr kennenlernen, der die gleichen Krankheiten hatte, weil ich einfach so viele liebe Menschen verloren habe. Und erst vor ungefähr 5,5, 6 Jahren hat eine Mitarbeiterin von der Ulmer AIDS-Hilfe, die damals schon gearbeitet hat, mich kontaktiert und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in der Prävention, also in Schulen mitzugehen und über mein Leben zu reden mit HIV und AIDS. Und da habe ich mich entschlossen, das zu machen und bin wirklich sehr froh, dass ich das gemacht habe.
Bei dir ist es jetzt nur ehrenamtlich, oder?
Bei mir ist es ehrenamtlich, okay. Genau.
Okay, und am Samstag ist ja, wie gesagt, dann der Welt-AIDS-Tag, 30-jähriges Jubiläum, wenn man so sagen kann. Und da hat sich auch ein großes Programm dann hier in Ulm angebahnt. Was wird denn dann so hier geboten sein in der Region?
Ja, also wir haben wie die Jahre zuvor so die klassischen Infostände zum Welt-AIDS-Tag. Da sind wir am Samstag in der Fußgängerzone und am Freitag schon. Wir sind an der Uni oben mit dem Verein mit Sicherheit verliebt am Freitagmorgen mit einem Infostand. Und an der Berufsschule in Neu-Ulm sind wir mit dem Gesundheitsamt Neu-Ulm am Montag mit einem Infostand. Dann läuft morgen auch an zahlreichen Schulen unsere Rote Schleife Helferzellenaktion. Wir hatten hier am 14. November eine Schulung für Schüler im Café Cham. Und diese 12 Schulen, die sich da beteiligen, haben von uns rote Schleifen, wenn sie dürfen, auch Kondome und Infomaterial bekommen und machen jetzt morgen ihre eigene Welt-AIDS-Tag-Aktion an der Schule. Das ist ein sehr gutes Multiplikatorenprojekt, läuft schon einige Jahre. Etwas schade, dass es weniger Schulen sind. Wir hoffen, dass sich vielleicht nächstes Jahr wieder mehr bei uns melden. Wir unterstützen da gerne und wollen das einfach weitertragen, weil es wichtig ist, dass die Jugendlichen auch heute noch drüber informiert sind. Dann war die Frage, was machen wir noch für eine Veranstaltung? Wir haben mal eine Party versucht in der Frau Berger, das ist nicht ganz so gelaufen. Zur Kulturnacht hatten wir jetzt schon einige Jahre einen Poetry Slam, wo es sehr gut besucht war. Eine ehemalige Ehrenamtlerin, die da in der Szene unterwegs ist und jetzt in Augsburg wohnt, die Wilma, die moderiert es auch immer super klasse und organisiert und hat die Kontakte. Und so werden wir jetzt am Samstagabend die AIDS-Hilfe mit dem Welt-AIDS-Tag Poetry Slam bespielen und sind da sehr gespannt, wie das ankommt und auf die ganzen Poeten, die ihre Texte dort vortragen.
Genau, wie ist es bei diesem Poetry Slam? Das ist ja so ein bisschen so der große Programmpunkt und so das Highlight. Wie ist es dazu gekommen eigentlich? Wisst ihr da, wie die Idee dazu entstanden ist?
Also das, wir haben so eine Öffentlichkeitspräventionsgruppe, die trifft sich einmal im Monat. Man bespricht jetzt dann wieder unseren Rosenmontagsball im Roxy, die Aktionen zum Welt-AIDS-Tag, welche Infostände, wer geht mit aufs Obstwiesen-Festival oder beim CSD oder andere Stände. Und ein Ehrenamtler, der viel Erfahrung auch in Veranstaltungen organisieren hat, der Dalibor, hat gemeint, wir könnten doch diesen Poetry Slam, wenn er in der Kulturnacht so gut anläuft, gekommen ist, auch mal so versuchen. Und daraus hat sich das dann entwickelt. Und das ist halt das Gute bei unserem kleinen Verein. Man kann wirklich eigene Ideen auch als ehrenamtlicher Mitarbeiter einbringen, gemeinsam entwickeln und dann umzusetzen. Das geht jetzt nicht so nur von oben herab, sondern es ist wirklich gemeinsam beschlossen und ausgearbeitet.
Und da geht es dann ja auch um poetische Texte, wenn man so sagen kann. Sind die dann auch auf dieses Thema beschränkt oder ist da wirklich die ganze Bandbreite dann zugelassen?
Ja, wir haben so ein bisschen dieses Motto der Vorjahre vom Welt-AIDS-Tag, positiv zusammenleben. Mal sehen, ob da die Texte dazu passen. Wir wollen da nicht zu viel vorgeben, aber es wird eine breite Mischung sein, auch von denen, die sich jetzt angekündigt haben, sind ein paar Profis dabei, die das schon länger machen und schon viel Bühnenerfahrung haben. Es sind aber auch welche da, die noch nicht so oft aufgetreten haben und diesen kleinen Raum der AIDS-Hilfe dann auch nützen. Und da kommt es eigentlich sehr gut an. Ich war jetzt mit Wilma noch in Kontakt. Es ist auch noch Platz für ein, zwei lokale Helden, die da mit auftreten wollen. Sie können sich gerne am Infostand bei uns noch melden oder morgen eine Mail an uns schreiben und am Samstag ihre Texte vortragen. Also das ist ganz spontan auch noch möglich.
Also Interessierte können sich noch gerne melden. Genau. Und ja, ansonsten ich wollte gerade noch fragen, ob man sich dafür anmelden muss. Also man muss sich dafür anmelden?
Wenn man auftreten möchte, okay. Ja. Wäre gut, wenn wir es bis am Abend wissen.
Aber jetzt Leute, die, das ist natürlich sehr vorteilhaft dann. Aber die Leute, die jetzt einfach nur zugucken wollen, die können dann vorbeigucken einfach.
Genau, man okay. Kann einfach so vorbeikommen. Kostet 5 Euro Eintritt, wenn man was verdient. Nicht verdient, 3 Euro. Genau. Und wir freuen uns, wenn es wieder voll wird und sind sehr gespannt auf den Abend. Weitere Veranstaltungen. Traditionell machen wir nach wie vor einen Gottesdienst, diesmal im Haus der Begegnung, schon um 17 Uhr am 1. Das ist auch nochmal es sind immer noch Leute in Kontakt, die eben ihren Freundeskreis auch durch AIDS verloren haben vor 20, 30 Jahren. Und da ist es nochmal eine Möglichkeit, auch da zu gedenken und innezuhalten. Wichtig neben dem Test ist uns die Ärztefortbildung. Das machen wir auch schon immer wieder mal und diesmal auch nächste Woche am Mittwoch zum Thema HIV und Hepatitis C, dass die Ärzte da auf dem neuesten Stand sind, dass sie an HIV denken, dass bekannt ist, Hepatitis C kann man gut behandeln und ausheilen, dass da vielleicht auch noch sich mehr bewegt in dieser Szene. Abgeschlossen wird das Ganze durch unsere Nikolaus-Aktion. Da ziehen wir als Nikoläuse am Freitag, 7. Dezember durch die Kneipen, sammeln Spenden für die Aktion 100.000 und verteilen natürlich auch gewisse Giveaways.
Okay, du hast gerade nochmal mit den Ärzten angesprochen. Wir hatten es ja vorhin schon bei der Gesellschaft an sich. Glaubst du, dass bei den Ärzten da vielleicht auch nochmal so ein bisschen so Nachholbedarf ist, was da das Denken angeht?
Ja, das bekommen wir immer wieder mit. Also Thema dieses Jahr beim Welt-AIDS-Tag so jetzt bundesweit ist ja Vorurteile zu streichen, Diskriminierung abzubauen. Und ein großer Part, neben leider im sexuellen Bereich, wo viele keine Partner finden, wenn sie offen positiv leben, ist der medizinische Bereich. Und da kommen immer wieder ganz alte Ängste oder komische Kommentare. Ja, ich kann dich nur ganz am Schluss der Sprechstunde behandeln, weil ich alles dreimal danach desinfizieren muss oder sonstiges, was überhaupt nicht stimmt. Und das ist wichtig. Und was man eben auch festgestellt hat, man redet auch über das Thema Sex zu wenig mit den Patienten. Also, dass man vielleicht auch mal anspricht, ob jemand jetzt ja bisexuell veranlagt ist und da gewisse Risikokontakte auch eingeht, weil er, wenn er das unterdrückt, dann meistens auch den Schutz nicht so hinbekommt. Und da wäre gut, da würde sich mehr Offenheit anbieten. Es gibt Seminare für Ärzte, wo man das übt und lernen kann, wie man auch über diese Themen einfach reden kann, dass mehr darauf geschaut wird, dann würden wir HIV und andere Krankheiten auch noch mehr in den Griff bekommen.
Okay, und für die, ich sag jetzt mal, normale Bevölkerung gibt es dann ja die Infostände auch nochmal, wo sie sich Informationen einholen können. Was genau wird dann dort bei den Infoständen so geboten sein, sage ich mal?
Also jeder bekommt natürlich eine rote Schleife. Wir sammeln Spenden für unsere Arbeit. Manche sammeln die Welt-AIDS-Tag-Teddys, den es jedes Jahr in einer anderen Form gibt. Den kann man erwerben am Infostand. Klassischerweise haben wir unser Frageglücksrad dabei, was Jugendliche wissen, dass man da Kondome gewinnen kann, wenn man dreht und eine Frage beantwortet. Das ist aber einfach ein gutes Mittel, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen und auch gewisse Sachen nochmal abzuklären. Kondome funktionieren eigentlich einfach und gut, aber es gibt schon ein paar Sachen, wo man achten sollte und die kann man dann dort ganz spielerisch einfach nochmal klären.
Du hast gesagt, Kondome sind schön und gut und was gibt es denn darüber hinaus noch? Hast du ja schon angesprochen, man kann sich so immunisieren lassen. Da gab es ja auch nochmal so eine Kampagne Safer Sex 3.0. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen? Weil ich glaube, das passt gerade ganz gut.
Ja, genau. Das war so von der Ich weiß, was ich tue Kampagne von der Deutschen AIDS-Hilfe für Männer, die Sex mit Männern haben, zur CSD-Session dieses Jahr so als neue Form. Ich habe so heute Morgen gedacht, hier in Ulm wird ja jetzt demnächst zweigleisig gefahren in der Straßenbahn, endlich 1 und 2, wo sie da im Ehinger Tor das Schild weggemacht haben. So ist es beim Sex eben auch. Es gibt neben dem Kondom jetzt eben einfach noch zwei weitere Gleise oder Möglichkeiten, wie man sich schützen kann, um nicht HIV zu bekommen. Das andere, wenn man weiß, der Partner ist unter der Nachweisgrenze. Und das dritte ist die sogenannte PrEP, die es jetzt günstiger gibt und die Medikamente bietet, die man vorm Sex einnimmt und dadurch auch das Risiko, sich HIV zu holen, enorm zurückdrängt. Und das ist gut, dass es jetzt eben die verschiedenen Möglichkeiten, dass das jeder auch in seine Risikosituation einbauen kann. Und dass da offen darüber gesprochen wird und es jetzt nicht irgendwie gegeneinander gesagt wird, das Kondom ist schlechter, besser oder sonst was, sondern das sollte jeder für sich entscheiden. Die PrEP gibt es seit letzten Herbst jetzt für 40 bis 60 Euro auf Privatrezept. Der Gesundheitsminister will, dass es gewisse Gruppen nächstes Jahr dann kostenlos bekommen, dass die Krankenkasse es übernimmt. Da bewegt sich gerade sehr viel und ja, wir beraten auch zu dieser PrEP, man sollte gewisse Kontrolluntersuchungen dazu machen und wer da Info möchte, kann gerne an den Stand kommen oder bei uns anrufen oder mal vorbeikommen beim Testabend, bieten wir auch dazu Informationen an.
Okay, und dann, was mich persönlich auch noch ein bisschen interessieren würde, genau mit den Schulen, mit denen, wo quasi die Schulen ihre eigenen Welt-AIDS-Aktionen machen können. Für dieses Jahr ist das jetzt nicht mehr möglich, weil das ist ja morgen, gell?
Ja, das wäre ein bisschen sehr
kurzfristig. Ja. Aber an wen, wenn das jetzt zum Beispiel nächstes Jahr wieder stattfindet, an wen können sich da die Leute wenden? Einfach an die lokale AIDS-Hilfe quasi.
Ja, genau. Also okay. Einfach bei uns im Büro, wenn Sie hier aus dem Großraum Ulm sind, anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wir stellen es auf die Internetseite. Ab September ist es ausgeschrieben und das Anmeldeformular kann man sich runterladen. Unser Kreis ist sehr weit und diesmal sind auch die Schulen weit gestreut. Also von Heidenheim bis nach Biberach, Laubheim, in Neu-Ulm sind Schulen dabei und hier aus Ulm auch und das machen wir gerne und ja, versorgen die, egal ob aus Blaustein oder Ehingen, mit dem Material. Natürlich sehr interessant sind für uns weiterführende Schulen, weil da man natürlich weniger Probleme hat, wenn jetzt Kondome verteilt werden, weil nicht die Fünftklässler die abgreifen oder so und dann die Eltern schimpfen. Und weil das natürlich eine Zielgruppe ist, die natürlich auch recht aktiv im sexuellen Bereich ist und da es auch gut ist, das Thema nochmal angesprochen wird. Also deshalb freuen wir, dass die FOSBOS mitmacht und die weiterführenden Schulen in Ehingen auch zum Teil dabei sind.
Findet ihr da vielleicht auch, dass dann die Aufklärung auch vielleicht in dem Alter schon anfangen sollte? Oder gibt es da überhaupt ein Früh genug, was AIDS angeht?
Ja, natürlich, das ist so, auch in der Sexualpädagogik, die Kinder werden immer früher geschlechtsreif, muss man dann auch früher beginnen. Wir wollen aber auch nicht irgendwelche Ängste schüren und da muss man bei Siebtklässlern schon manchmal noch aufpassen. Also so Ende siebte, achte Klasse passt dann von den Informationen. Wir sprechen das schon sehr direkt an, weil sonst die Sache auch nicht klar wird und verstanden wird. Noch zurück zu dieser Schüleraktion. Das ist so eine Peer-Education-Ansatz, also dass Schüler auf Gleichaltrige besser hören. Und das ist schon eine Sache, die wir merken. Man wird selber immer älter und wenn wir auch unseren Mitmachparcours haben, freuen wir uns immer, wenn wir Ehrenamtler oder Praktikanten, Praktikantinnen dabei haben, die näher dran sind an den Schülern. Und da bekommt manchmal auch welche noch ganz andere Fragen gestellt, die man jetzt vielleicht, wenn ein größerer Altersabstand da wäre, nicht gestellt bekommt. Und das versuchen wir mit dieser Helferzellenaktion eben auch zu erreichen, dass Gleichaltrige das weitergeben und dadurch auf die gut gehört wird.
Okay, bevor wir jetzt noch mal eine kleine Musikpause machen, du hast gerade die Mitmachparcours angesprochen, da muss ich jetzt nochmal fragen, weil da kann ich mir jetzt erstmal gar nichts drunter vorstellen, leider.
Ja, das ist so ein alterssperriger Begriff von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es ist so ein Stationenlernen. Man teilt die Klassen in 5 Kleingruppen auf und dann gibt's Verhütungsmittelstationen. Es gibt Übertragungswege von HIV. Wir haben eine Blackbox-Kondomanwendung, die immer viel Spaß mit Rauschbrille und anderem klappt es dann auch. Es gibt eine Pantomime, Körpersprache, was ich immer sehr spannend und interessant finde. Und man merkt auch, dass sich da manche sehr schwer tun damit. Aber das, denke ich, ist auch wichtig. Was will denn der andere? Wie verstehe ich denn, wenn er irgendwas ausdrückt im Bereich Liebe, Sexualität und so weiter? Und dann haben wir noch so unser Fragerad dabei, wo nochmal der Test und anderes geklärt wird. Das hat sich bewährt, dass diese Form des Lernens eben interessanter für manche Klassen ist, wie jetzt ein eher vortraggebundene Weise.
Okay, also da wird auf jeden Fall viel getan, um auch darüber aufzuklären. Wir machen jetzt nochmal eine kleine Musikpause und diese machen wir ein bisschen folkig mit House of Cards von Holy Holy. Ihr hört immer noch die Plattform auf Radio Free FM auf der 102,6. Heute mit der Ulmer AIDS-Hilfe und Michael und Bernhard. Ich freue mich immer noch, dass ihr bei uns im Studio seid. Und Michael, du bist ja ein Betroffener, was AIDS angeht. Was sind da so deine Erfahrungen?
Ja, also meine Erfahrungen sind, ich muss sagen, also seit meinem 21. Lebensjahr kann ich wirklich frei und offen über meine Krankheiten und Probleme reden. Und das hat mir in meinem Leben wirklich sehr viel geholfen. Denn davor war es wirklich sehr anstrengend. Also man wacht morgens auf und das Erste ist, wie kann ich meine Krankheiten verstecken? Was könnten für Fragen kommen? Was kann ich antworten, wenn die und die Frage kommt? Also man beschäftigt sich eigentlich die ganze Zeit mit dem Thema, wie man sich am besten versteckt. Und ich habe einfach das Glück gehabt, Freunde zu haben, die mich von da an unterstützt haben und ich nie wieder Angst haben musste, ausgegrenzt oder gemobbt zu werden. Und leider haben das andere Betroffene nicht gehabt. Also ich kann von einem Fall sagen, das ist in meinen Augen das Schlimmste, was er erfahren hat, als man ihm gesagt hat, dass er HIV-positiv ist, war 36, hat eigentlich alles in seinem Leben gehabt und hat es dann seinen Eltern gesagt. Und seine Eltern wollten keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Seine Frau hat sich scheiden lassen, er hat seinen Job verloren und hat dann doch die Diagnose Leukämie bekommen und hat praktisch innerhalb von 6 Monaten ist sein ganzes Leben zusammengebrochen. Und das sind diese Geschichten, die leider heute noch in den Köpfen der Betroffenen sitzen. Und deswegen ist die Angst immer noch so groß. Und ich hoffe halt, dass ich den anderen Betroffenen Mut geben kann und die Kraft geben kann, dass sie sich langsam öffnen und mit ihren Eltern oder Familien anfangen und dann vielleicht das vergrößern können, dass sie dann auch wirklich frei leben können.
Das ist auch so ein bisschen so die Sache, wie die Familie gestrickt ist, weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, in konservativeren Familien wird das nochmal ernster behandelt, als in vielleicht welchen, die jetzt nicht ganz so konservativ eingestellt sind.
Denkt man, muss aber nicht unbedingt
sein. Muss nicht,
okay. Nein, ich hatte vor circa 8 Jahren eine Freundin und ihre Mutter war Sozialarbeiterin. Und meine damalige Freundin hat mir immer wieder erzählt, wie sozial ihre Mutter ist und dass sie bestimmt kein Problem mit meiner Krankheit hätte. Und nachher war sie diejenige, die mich nicht mal kennenlernen wollte. Also ich habe versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Ich wollte sie informieren oder auch einen Termin machen mit einem Arzt. Aber sie hat gar nichts von mir wissen wollen und für sie war das Wichtigste, dass wir uns trennen. Und weil meine damalige Freundin auch ein Kind von einem anderen Mann hatte und sie dann auch gedroht hat, zum Jugendamt zu gehen, dass sie alles daran setzt, dass sie ihr Kind verliert, war das für uns der Grund, dann auch uns zu trennen.
Okay.
Also man kann da praktisch, es ist total unterschiedlich.
Okay. Aber du hast ja sicher auch mit vielen anderen Betroffenen jetzt auch während deiner Zeit jetzt bei der AIDS-Hilfe Kontakt gehabt. Wie hast du so den Eindruck, gehen die Leute damit um?
Also ich bin regelmäßig in Schulen und am Anfang merkt man, dass die Schüler doch etwas ängstlich sind und unsicher wirken. Aber sobald sie mich sehen und ich über meine Probleme oder über meine Krankheit rede und was sich dann halt auch verändert hat, dann löst sich dann eigentlich die Angst. Und viele geben mir danach dann auch die Hand und wünschen mir alles Gute. Also da gibt's wirklich alles. Also ich muss wirklich sagen, ich lebe wirklich sehr offen damit und ich habe sehr wenig negative Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil, eher positive, dass man mich unterstützt, dass man mir hilft. Und da bin ich schon wirklich sehr froh drüber. Und ich hoffe, dass die Betroffenen, wenn sie dann sich öffnen, das Gleiche erfahren.
Ich würde das sagen.
Also aus unserem Beratung- und Betreuungsbereich können wir das auch so sehen. Früher ging es vielmehr eben ums Weiterleben, um Begleitung zum Arzt und so weiter. Das ist heute zum Glück bei den meisten nicht notwendig. Aber es sind eben viele Fragen auch so in Richtung rechtliche Sachen. Muss ich es meinem Arbeitgeber sagen? Kann ich einen HIV-Test beim Arbeiten verweigern bei der Einstellung und anderes. Das sind immer wieder Themen, die an uns kommen. Da die Leute es doch eher für sich behalten wollen, ist auch ihr Recht und wir versuchen sie in der Weise zu unterstützen. Aber eben auch durch die Erfahrungen von Michael und anderen, dass wenn man offen lebt, man es eigen in der Hand hat, wer es weiß und wer nicht, dass sie sich vielleicht noch mehr öffnen und trauen, das weiter zu sagen, dass es einem auch gut tut, nicht ständig etwas zu verstecken. Aber es ist jedem seine eigene Entscheidung. Es ist immer ein Thema. Man darf aber nie zwangsgetestet werden. Das ist ganz wichtig. Also das ist mit diesem neuen Antidiskriminierungsschutzgesetz seit einigen Jahren geregelt. Auch die Lufthansa und Beamte und Anwärter und andere dürfen einen HIV-Test verweigern. Das macht auch keinen Sinn, denn HIV-Test hat ein diagnostisches Fenster von mindestens 6 Wochen. Er sagt nicht, was ich vor 3 Tagen getan habe. Und da muss man auch aufpassen. Seit Oktober gibt es den Test als Heimtest, Selbsttest in der Apotheke oder im Internet oder im Drogeriemarkt zu kaufen. Das ist kein Freibrief. Dieser Selbsttest, da muss man nach einem Risiko sogar 3 Monate, 12 Wochen warten, dass er darauf reagiert, weil er nur auf die Antikörper geht. Außerdem ist er eher so ausgelegt, dass er falsch positiv ist. Also niemand muss da die totale Panik bekommen, wenn das jetzt reagieren würde und positiv anzeigen. Er sollte mit diesem Ergebnis aufs Gesundheitsamt, zur AIDS-Hilfe oder zu seinem Hausarzt gehen und einen Bestätigungstest machen. Das gehört dazu. Erst dann hat man eine sichere Diagnose. Dennoch ist es eine weitere Möglichkeit, sich testen zu lassen. Allerdings waren jetzt hier die Rückmeldungen von Apotheken und so, dass nicht der große Run jetzt hier war. Aber ich denke, wie vieles geht heute wahrscheinlich das meiste übers Internet bei diesem Test.
Okay, aber bei diesen Tests, das ist jetzt bei vielen anderen Tests ja auch so, sind diese dann wirklich präzise, diese, die man sich so selber kaufen kann? Oder?
Doch, also die, wir in Deutschland waren da wieder am vorsichtigsten. Okay. In Großbritannien sind sie schon 3-4 Jahre, in Frankreich, Italien und so weiter und die haben alle gute Erfahrungen gemacht. Und das Problem war, dass natürlich im Internet schon immer irgendwas verkauft wurde und die waren halt nicht genau. Es gibt jetzt 3 zugelassene Tests mit CE-Zeichen und allem drauf, die so um 15 bis 20 Euro kosten und die sind von der Aussagekraft, wenn man nach einem Risiko die 12 Wochen wartet, bei 99 noch was Prozent, wenn man es richtig anwendet, das ist wirklich sehr zuverlässig, das ganze HIV-Testverfahren inzwischen. Dennoch ist die Überlegung, ob eine Beratung in der AIDS-Hilfe oder im Gesundheitsamt nicht doch noch mehr bringt bei einem Test und da ist nach wie vor die Möglichkeit, auch hinzugehen und einen Test zu machen.
Ich mal persönlich, also wenn man es persönlich mit einer Person macht, kriegt man zumindest auch nochmal eine direkte Unterstützung, wenn dann wirklich die Diagnose positiv sein sollte, zum Beispiel.
Genau, das ist uns auch ganz wichtig, dass die Beratung dabei ist, dass man auch erklärt, was die letzten 20 Jahre medizinisch jetzt sich weiterentwickelt hat, dass wir ihnen Anlaufpunkte an der Uni oder bei Ärzten geben können und so weiter, dass da nicht jemand irgendwie dann zu Hause sitzt und in ein Loch fällt. Das macht es vielleicht besser, den Test bei uns im Checkpoint zu machen oder auf dem Gesundheitsamt.
Okay, und dann würde ich nochmal sagen, machen wir nochmal eine ganz kleine Musikpause. Und dann reden wir auch nochmal ein bisschen darüber, wie man sich denn bei der AIDS-Hilfe so engagieren kann. Und diese Pause, die gestalten wir mit The City Nowadays. Wir befinden uns immer noch in der Plattform heute mit der Ulmer AIDS-Hilfe anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Welt-AIDS-Tags am Samstag, am 1. Dezember. Jetzt gibt es aber viele Leute, die da vielleicht auch gar nicht in der Stadt sind oder keine Zeit haben. Wo können die sich trotzdem Infomaterial besorgen?
Also man kann sich gerne bei uns vorbeikommen. So tagsüber haben wir Bürozeiten immer von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, von Montag bis Donnerstag. Man kann uns eine E-Mail schreiben und wir schicken was zu oder machen einen Gesprächstermin aus. Man kann bei uns anrufen zu diesen Zeiten und wir haben auch ein extra Beratungstelefon, wo man anonym seine Fragen loswerden kann. Wir unterstützen auch sehr gerne Schüler, wenn sie eine GFS oder ein Referat oder eine Projektprüfung dazu machen. Da gibt es wirklich sehr gutes Material. Wir können sagen, was in eine Präsentation dazu reingehört und was eben nicht so sinnvoll ist. Michael ist für ein Interview da, wenn da jemand was machen möchte für eine Schülerzeitung oder sonst was. Da arbeiten wir wirklich sehr gerne zusammen. Und ansonsten sind unsere Veranstaltungen natürlich Möglichkeiten, wo man noch vorbeikommen kann. Beim Testabend immer. Es gibt einmal im Monat ein Frühstückstreffen, immer am zweiten Sonntag, jetzt dann am 9. Dezember, wo man einfach günstig bei uns frühstücken kann und sich auch informieren. Also Wege gibt es sehr verschiedene. Natürlich freuen wir uns über Ehrenamtliche, die uns unterstützen. Wir bieten ganz unterschiedliche Formen, in den Gruppen mitzuarbeiten. Wir haben ein Rainbow-Team, das eben die Prävention in der schwulen Szene macht, wobei natürlich da das Problem ist, dass die irgendwie immer kleiner wird, da immer mehr Kneipen und Einrichtungen zumachen. Aber es gibt traditionelle Partys bei uns, die man da vorbereitet und über diesen Weg die Leute versucht zu erreichen. Für unseren großen Montagsball gibt es ganz leicht zum Einsteigen eine Bastelgruppe, die die Deko macht, jetzt dann wieder immer samstags in der AIDS-Hilfe. Da kann einfach mal jeder schauen, was er machen möchte. Oder wer gerne mit Leuten am Infostand quatscht oder so, kann sich auch gerne für unsere ÖP-Gruppe melden. Wir treffen uns einmal im Monat donnerstagabends und da werden die Aktionen und Themen besprochen.
Okay, und sind zum Beispiel Schülerpraktikas oder Praktikas im Allgemeinen bei euch auch möglich?
Ja, sind auch möglich, von einwöchigem Sozialpraktikum bis als Student bei Soziale Arbeit ein Semester lang bieten wir an. Leider können wir keine Vergütung zahlen, da natürlich Finanzen bei uns nicht immer so gut gestellt sind, aber man hat dafür Einblick in viele Themen und ist nicht nur irgendwo so ein Rädchen im System, sondern kann aktiv bei Schulveranstaltungen oder anderen Aktionen mitarbeiten.
Und kann man die AIDS-Hilfe auch noch auf anderen Wegen unterstützen, zum Beispiel?
Gerne auch durch eine Spende natürlich. Okay. Ja. Okay. Ja, das geht natürlich auch.
Okay, dann sag ich jetzt schon mal an euch beide vielen Dank, dass ihr hier bei uns im Studio wart. War wirklich sehr interessant. Die heutige Plattform mit der Ulmer AIDS-Hilfe, beziehungsweise genauer natürlich mit Michael und Bernhard. Und an die übergebe ich jetzt auch das letzte Wort. Ich mache mein Mikrofon runter und dann könnt ihr beide auch nochmal sagen, was euch auf dem Herzen liegt und was ihr unseren Zuhörern unbedingt mitteilen wollt.
Also mir ist es wirklich sehr wichtig, dass jeder weiß, dass man vor einem HIV-Positiven, der seine Medikamente nimmt und unter Therapie ist, dass man keine Angst vor ihm haben muss. Er kann niemanden anstecken und wenn er auch rechtzeitig nach einem Risiko einen Test macht und er wäre positiv und frühzeitig mit den Medikamenten beginnt, kann er auch sein Leben so weiterführen wie vorher. Klar, er muss ein Medikament nehmen. Aber er kann normal arbeiten, er kann eine Familie gründen und das wäre einfach für mich wichtig, dass das sehr, also bekannter wird.
Streich die Vorurteile ist so das Motto vom Welt-AIDS-Tag bundesweit und das möchte ich einfach aufrufen. Wir haben immer noch Vorurteile gegen HIV-Positive. Manche denken, ja, das sind halt, weiß ich, die Schwulen, die es zu bunt treiben oder die Drogenabhängige. Man sollte endlich wegkommen von diesem, der ist doch selber schuld und weiß ich was für Qualifizierungen, wenn jemand HIV hat. Rausch und Risiko gehören zu unserem Leben. Man sollte darüber aufklären, offen drüber reden. Dass mal was passieren kann, ist menschlich. Keiner ist perfekt. Dann aber alles zu verstecken und nicht zum Test gehen, hilft niemand weiter. Und da kann jeder bei sich anfangen, nochmal zu überlegen, ja, warum ist immer noch AIDS und HIV so was Besonderes und nicht eine normale Krankheit geworden? Das hoffen wir, dass wir das weiter abbauen, dass man ganz offen damit leben kann und diese alten Vorurteile nicht mehr ständig wiederkommen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.